kenne dich in der Gegenwart Gottes aus. Was mache ich, wenn in der Hand Gottes ist? Schreien, Hilfe oder richtig zu benehmen oder ruhig zu bleiben, gelassen zu sein. Was mache ich, wenn Gott mich in seiner Hand hat? Es ist gut. Wir wissen, dass es gut ist in der Hand Gottes. Manchmal laufen wir weg, weil das drückt mich vielleicht. Die Hand Gottes, die hält mich zu fest. Oder die lässt mich nicht los. Vielleicht möchte ich vielleicht Ausflug machen. Nein, kenne dich in der Gegenwart Gottes aus. Das ist mein Thema heute. Aber zuerst einmal ganz herzlich eingeladen für Mittwoch. Mittwoch werde ich über die Zungensprache sprechen. Zungensprache, ein Endzeitzeichen. Weißt du, in der letzten Zeit wirst du vielleicht noch mehr in Zungen sprechen müssen als irgendwann oder irgendwo in deinem Leben je zuvor. Denn wir werden so bedrängt und wir sind ja in diesem Thema. Ich habe jetzt das ganze Wochenende von Mittwoch ab immer über Leiden oder Anfechtung gesprochen. Sei nicht so leidenscheu, lass dich ermutigen, da war der Hiob. Oder warum durfte Satan den Petrus testen und untersuchen und prüfen und dergleichen. Das waren so die Themen. Und heute mache ich die Fortsetzung weiter. Wie geht es mit dem Leiden weiter? Und wenn du leidest, dann hört alles Beten auf. Dann hört alle Versuche, alle Ratschläge hören auf. Dann musst du lernen, in Sprachen zu beten, Bruder, Schwester. Denn wer in Sprachen betet, der erbaut sich selber. Ist ein Geheimnis. Ich möchte also dich einladen zu diesem Geheimnis, zu dieser Erkenntnis, dass du das lernst. Dann am Freitag wird das Thema sein. Wahre Christen beten anders als die anderen. Wahre Christen beten anders als die anderen. Nicht nur auswendig gelernte Gebete, nicht nur, dass sie irgendetwas aufsagen, nicht nur, was sie als Bedürfnis gerade finden, sie beten total anders. Wie beten Christen? Sie sprechen mit dem Himmel. Aber wie spricht man mit dem Himmel? Der Himmel ist so weit weg. So, das ist das Nächste. Dann am Samstag, warum müssen manchmal Fehler passieren? Also bei dir, dass du den falschen Knopf drückst oder die falsche Tür erwischt oder an die falschen Leute gerätst oder sonst was. Warum müssen Fehler passieren oder Fehlentscheidungen triffst? Eigentlich wolltest du dich so entscheiden. Nein, aber du hast dich so entschieden. Und so weiter. Und dann am Sonntag, was ist wirklich Sünde? Die meisten Leute haben keinen Begriff von der Sünde. Der Teufel plagt und quält sie. Was ist Sünde? Wenn du nach dem griechischen Art und Weise und Denkweise gehst, dann ist Sünde Zielverfehlen. Aber wenn du nach der hebräischen Art und Weise gehst, dann ist Sünde ganz was anderes, total was anderes. Nicht das, was wir immer denken, einen Fehler machen, schlecht denken und. Nein, da ist Sünde Rebellion gegen Gott. Das ist Sünde. Und Christen, die leben mit Gott, leben in Einklang mit Gott. Also, was ist wirklich Sünde? Das wird dann am Sonntag, nächsten Sonntag, das Thema sein. Und heute, kenne deinen Gott. Kenn ihn durch und durch. Kennst du mich? Der Herr fragt dich, kennst du mich? Wie geht man mit Gott um, wenn Gott einem begegnet? Oder wie spricht man mit Gott überhaupt? Sieh, du da. Oder sagt man Exzellenz oder Majestät oder Jehova oder Jahwe oder El Shaddai oder Elohim. Wie redet man Gott an? Was muss ich tun, wenn Gott mal da ist? Stell dir mal vor, jetzt ist der König aller Könige, der Herr aller Herren präsent, gegenwärtig, der steht vor dir. Was? Wie würdest du reagieren? Deshalb habe ich euch ein paar Wünsche äußern lassen. Kannst du dir überhaupt Wünsche äußern? Weißt du überhaupt, was du dir wünschst? Weißt du, was in deinem Herzen los ist? Was wirklich dein Verlangen ist? Die meisten Leute haben keine Ahnung, wie es um sie steht. Also, Gott ist anwesend. Stell dir mal vor, er ist jetzt hier anwesend und er ist hier anwesend. Und du solltest, während ich predige, dir schon deine Wünsche ihm sagen, Herr, jawohl, bitte das und das konkret werden. Stell dir mal vor, du hast einmal Audienz bei Gott und dann verschlägst du die Sprache. Du kannst gar nicht sagen, alles, was du sagen wolltest, hast du nicht gesagt und das, was du nicht sagen wolltest, sagst du. So passiert es, wenn du zu Gott kommst. Lerne umzugehen in der Gegenwart Gottes. Wie reagiert man, wenn Gott anwesend ist? Und dann ist die andere Frage, die mich bewegt heute Morgen. Wo ist Gott überhaupt anwesend und wann? Wenn wir zuerst mal eine halbe Stunde gesungen haben, 3 Stunden gepredigt haben, halbe Bibel durchgelesen haben, wann ist Gott gegenwärtig? Zuerst einmal grundsätzlich, Gott ist überall gegenwärtig. Also Gott ist überall gegenwärtig. In jeder Kleinigkeit, in jeder Zelle ist er gegenwärtig. In jedem Vogelei, in jedem Hühnerei. Er ist überall gegenwärtig. In jedem Baum, in jedem Strauch ist er gegenwärtig. Gott ist überall gegenwärtig. Die Erde ist sein Fußschemel, heißt es einmal. Und alles, was da lebt, da ist Gott gegenwärtig. Du solltest nur mal diese Gegenwart vergegenwärtigen. Gott ist hier. Und ich habe es nicht gewusst. So hat ein Mann in der Bibel einmal gesagt. Die Bibel spricht über Menschen, sie haben Augen und sehen nichts, sie haben Ohren und hören nicht, Matthäus 13, Vers 14. Das sind die Frommen vor allem, das sind nicht die Heiden, das sind die frommen Juden damals gewesen, mit sehenden Augen. Jesus steht vor ihnen und dann sagen sie, was will er denn? Oder der Heilige Geist erscheint, der Heilige Geist manifestiert sich, der Heilige Geist wirkt, ja, das ist alles vom Teufel. Und wir haben übers Leid gehabt, du leidest. Und Gott ist gegenwärtig mitten im Leid. Hör dir diese Predigten von Mittwoch, von Freitag, Samstag an und so weiter. Gott ist mittendrin in deinen Problemen. Er ist der Herr aller Herren. Gott ist gegenwärtig. Um Gott zu begreifen, brauchst du den siebten Sinn, nicht den sechsten. Der sechste Sinn ist Zweifel, Unglaube. Aber der siebte Sinn, ja Herr, ich glaube. Ich glaube, mir geschehe, wie du gesagt hast. Selbst wenn du Kleinglauben hast, reicht schon vollkommen aus. Die Gegenwart Gottes, das ist die Substanz des gesamten Kosmos. Gott ist gegenwärtig. Und wie erlebe ich das? Wie erlebt der einzelne Mensch? Gott ist in jedem Punkt der Geschichte, in jedem Abschnitt des Lebens, von der Geburt bis, von der Empfängnis eigentlich, nicht nur von der Geburt, von der Empfängnis bis zu unserer Himmelfahrt, ist Gott gegenwärtig. Diese Substanz ist nicht draußen, sondern diese Substanz, Gott ist gegenwärtig, ist in dir. Deshalb auch den Petrus, ich habe gestern den Petrus selig gesprochen. Weißt du, wir sagen, Petrus hat den Herrn verleugnet. Oder Judas hat den Herrn verraten. Also, weißt du, aber gerade dieser Petrus, ich kenne diesen Menschen gar nicht. Der Petrus hat sich an den Herrn gehalten. Der Herr hat gesagt, das, was sie dir jetzt gezeigt haben, Fleisch und Blut haben sie nicht offenbart, sagt es keinen Menschen. Verstehst? Und er hat das Geheimnis in seinem Herzen bewahrt. Die Gegenwart Gottes ist ein Geheimnis, das nur in deinem Herzen funktioniert. Und das solltest du keinem verraten. Das, was Gott dir gezeigt hat in der stillen Stunde, was dir Gott gegeben hat, als du im Heiligtum warst, das geht niemand was an. Das ist für dich. Und Petrus hat nicht verraten. Ich kenne diesen Menschen nicht. Von was redet ihr da? Und der Teufel versucht, ihn zu erpressen. Und der Teufel versucht, aus dir rauszupressen, was Gott dir gegeben hat. Die Gegenwart Gottes. Und lass dir die Gegenwart Gottes nicht nehmen. Und dann ging er raus und weinte bitterlich. Und dann kommt der Herr Jesus und fragt Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Die Substanz, das ist die Gegenwart Gottes. Wenn Gott nicht gegenwärtig wäre, würden wir gar nicht überleben. Und diese Woche haben wir so viel über die Reife gesprochen. Wie wird man reif? Leiden führt zur Reife. Die Griechen haben gesagt, Leiden ist Lehre. Das ist praktischer Unterricht, praktisches Material, praktische Lektion. Durch Leiden werden uns die Masken genommen. Da hören wir auf, Schauspieler zu sein. Weißt du, wenn du gesund bist, da kannst du stark spielen und sagen, guck mal, oh, ich. Aber wenn da alles zusammenklappt bei dir, da spielst du plötzlich eine ganz andere Rolle. Dann willst du dich nicht mehr verwirklichen, du willst nur noch überleben. Und dann geht es um deine Existenz. Weißt du, da geht's gar nicht ums Äußere. Dann ist dir Waschen und Baden und Cremen und Ölen und Pudern, das ist alles dir vollkommen egal. Du sagst, wie kann ich das nur überleben? Den nächsten Tag. Da reduzierst du dich auf dich selbst. Wenn du leidest, reduzierst du dich auf dich selbst. Da bist du plötzlich dir selber wichtig wieder. Und nicht mehr die ganze Welt, die kann untergehen von dir. Dein Geschäft kann flöten gehen. Weißt du, das spielt das Haus und das Auto und die Tiere und die ganze Arbeit spielt überhaupt gar keine Rolle. Wie geht man in der Gegenwart Gottes, wenn Gott plötzlich in deinem Leben eingreift, in die Speichen deines Wagens eingreift und sagt, stopp, halt. Wenn du wirklich Jesus nachfolgst, wirst du etwas erleben. Und ich möchte heute eine Stufe höher gehen oder eine Stufe tiefer gehen. Ich weiß es nicht, wie man das sagen sollte, weil wir lernen in diesen Tagen die Tiefe Gottes kennen. Und erlebe, was die Tiefe Gottes ist. Aber wenn du Jesus richtig nachfolgst, dann kommt der Gärtner und fängt an, dich zu beschneiden. Weißt du, was das ist, Beschneidung? Wir sind so voller Wachstum, voller Euphorie, voller Dynamik, wir explodieren. Und da hat jemand gesagt, Herr, ich möchte vor Liebe explodieren. Das ist ganz gefährlich. Explodier lieber nicht, bleib auf dem Teppich. Weißt du, Gott will uns beschneiden. Gott will uns zur Ruhe bringen. Und plötzlich beschneidet der Gärtner den Baum. Das muss weg. Ich bin da in einer Allee kürzlich durchgefahren und habe gesagt, liebe Zeit, guck mal, die haben alles abgesägt. Da sind nur noch Stämme da. Nur noch ein paar dicke Zweige da. Aber Geschwister, ohne Beschneidung gibt es keine Frucht. Wir müssen die Beschneidung im richtigen Fokus sehen. Ohne Beschneidung gibt es keine richtige Frucht. Ohne Beschneidung wächst du wie ein Wildling. Überall, oh, gewaltig, was du alles so kannst, voller Synergie, voller Dynamik, voller Kraft, voller Lob, voller Dank, voller Herrlichkeit. Da tanzt du, dann hüpfst du, dann springst du. Aber wenn der Herr dich beschneidet, bleibt nur noch der Stamm übrig. Johannes Kapitel 15, Vers 2. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, immer drei Augen, beschneidet er sorgfältig, damit es noch mehr Frucht bringt. Also der Herr beschneidet sorgfältig dieser Supergärtner. Sorgfältig, damit es viel Frucht bringt. Die Gegenwart Gottes. Wisst ihr, wenn man sich in der Gegenwart Gottes gibt und umgeht? Du bist vielleicht in einem einzigen Augenblick gerettet. Das geht so schnell. Wer will Jesus annehmen? Ich. Und du bist dabei. Du wirst in 5 Sekunden und noch viel schneller errettet. Aber um deinen Charakter zu entwickeln, brauchst du ein ganzes Leben. Und da wirst du dein Leben nicht einmal fertig. Und erst am Ende deines Lebens fängst du an zu reifen. Das ganze Leben über hast du vielleicht geschlafen. Aber da in den letzten Zügen, Atemzügen deines Lebens, wirst du erst richtig Mensch. Und dann sagst du, ich kenne den Menschen gar nicht. Wie der das so leidet, wie der das so sieht, so habe ich den gar nicht gesehen. Aber plötzlich kommt der andere Mensch zum Vorschein. Wenn wir den Charakter Gottes haben möchten, das wollen wir ja alle, wir wollen ja ihm gleichgestaltet werden in allen Dingen. Weißt du, das geht nicht so schnell und so automatisch. Da wird man beschnitten. Möchtest du über Beschneidung eine Predigt hören heute? Weißt du, es geht nicht, dass du ein Jude wirst oder judaistisch wirst oder sonst was. Nein, Beschneidung. Beschneidung ist viel mehr als nur religiös zu werden und einfach sich irgendwo anzugliedern, sich irgendwo anzuschließen. Die reife Frucht, das ist der reife Charakter. Das ist die Reflexion Gottes in uns. Das ist dieses Outen. Plötzlich kommt aus dir raus, dass du eine Birne bist oder eine Pflaume. Plötzlich kommt aus dir etwas raus. Plötzlich merkt man, da steckt noch viel mehr drin als nur das. Und was für gute Früchte, diese Trauben. Wenn der Herr dich beschneidet, dich bearbeitet, dann gibt es nicht nur saure Früchte, sondern edle Früchte von deinem Leben. Wenn unser Charakter reif ist, dann kommen automatisch dann die Gaben und die Segnungen und so weiter. Da kommt alles automatisch, da brauchst du gar nicht groß ringen. Ja, ich brauche mehr Weissagung, mehr Offenbarung, mehr Glauben. Nein, da verwirklichst du dich selbst plötzlich. Da kommt die Frucht. Aber Problem ist, wir sind noch unbeschnitten. In aller Liebe. Göttliche Gaben in unreife Hände, das ist Katastrophe. Das führt zum Chaos. Geistliche Gaben werden gegeben, nachdem der Charakter entwickelt ist. Stell dir mal vor, ich würde meinem Enkel da ein Auto in der Hand drücken. Hier ist der Schlüssel, kannst du draußen das Auto benutzen. Der würde gleich alles zu Schrott fahren. Aber wenn er reif ist, das ist dann kein Problem. So, wir müssen reif werden, um die Segnungen Gottes zu verarbeiten, umzugehen. Wir bevorzugen Gaben, aber Gott bevorzugt keine Gaben, sondern Gott bevorzugt Charakter. Gott ist an Charakter interessiert. Geistliche Gaben werden gegeben, aber der Charakter wird entwickelt. Der Charakter wird entwickelt. Je mehr wir vom göttlichen Charakter in uns haben, desto weniger sündigen wir. Deshalb auch dann nachher das Thema mit der Sünde. Was ist wirklich Sünde? Wir sündigen nur, weil wir nicht den Charakter Gottes haben. Wenn du den Charakter Gottes hättest, würdest du nicht sündigen. Denn wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Also, je mehr der göttliche Charakter in dir verwirklicht wird, wird Sünde ausgeschlossen, wird der Teufel ausgeschlossen, wird die Rebellion ausgeschlossen aus deinem Leben. Und deshalb lerne in der Gegenwart Gottes zu leben. Lerne, von Gott erfüllt zu sein. In dem Bewusstsein Gottes zu leben, dass zwischen dir und deinem Schöpfer nichts dazwischen kommt. Dass der Teufel keinen Keil treiben kann. Wenn Gott gegenwärtig ist, passiert immer grundsätzlich etwas in unserem Leben. Da ist immer was los. Da kannst du nicht mehr schlafen. Dann schläfst du Nächte nicht mehr durch. Dann geht es dir wie dem Apostel Paulus, durchwachte Nächte. Bist unruhig. Dann stoßen Mächte aufeinander. Und da ist Spannung in deinem Leben. Deshalb das Thema Leiden. Hör dir jetzt die anderen Predigten. Ich will nicht mehr alles wiederholen und noch drauf eingehen. Ich habe genug darüber gesprochen. Da gibt es Widerstände, wenn Gott in deinem Leben kommt. Nein, das Fleisch sagt nein, um Himmels Willen, das passiere dir nicht, Herr Jesus. Dann fängt dann der Teufel aus dir zu sprechen, obwohl ein paar Minuten vorher der Heilige Geist aus dir gesprochen hat. Da gibt's Aufregung. Da ist die Hölle los. Immer wenn Gott die Erde betritt, bebt die Erde. War schon immer so, Sinai oder Golgatha. Da gibt es Konflikte. Wenn Gott anfängt, in unserem Leben zu arbeiten, du möchtest den Segen Gottes haben. Oh, Herr, tauf uns mit Geist und Feuer. Du weißt gar nicht, was die Leute zusammenbeten für Dummheit. Mit dem Geist ist es in Ordnung. Aber wenn der Herr anfängt, mit Feuer zu taufen, dann gute Nacht. Weißt du, Feuer ist Gericht. Überall in der Bibel, wo du vom Feuer liest, ist immer Gericht. Tauf mich mit Feuer. Wir möchten alle die Geistestaufe haben. Aber Johannes der Täufer sagt, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Du, das ist gefährlich. Feuer ist gefährlich. Mit dem Feuer spielt man nicht. Feuer verbrennt. Und dann merkst du plötzlich all die Werke, die du getan hast. Deine ganzen Gottesdienste. Und jedes Werk muss durchs Feuer durch. Und was bleibt dann nachher übrig? Von deinen Gebeten, von deinen Diensten, von deinen Predigten, von deinen Zeugnissen, von deinen Berichten und was weiß ich. Was bleibt da übrig? Alles muss durchs Feuer durch. Und nur das Echte bleibt bestehen. Nur das Echte bleibt bestehen. Deshalb ist die Feuertaufe da. Das, was Echtes rauskommt aus unserem Leben. Das Wahre, was wir wirklich sind. Also, lerne in der Gegenwart Gottes umzugehen. Und du wirst merken, da wirst du Konflikte haben. Da wirst du Schwierigkeiten haben. Und plötzlich sagst du, das kann ich gar nicht mehr glauben. Ich weiß gar nicht, bin ich richtig oder nicht? Bin ich in der richtigen Gemeinde? Vielleicht muss ich die Gemeinde wechseln. Du kannst hingehen, wo du willst. Du wirst dich immer dich selbst finden. Du kannst dir selber nicht weglaufen. Selbst wenn du zum Mond fliegen würdest, du würdest deine Probleme mit auf den Mond nehmen. Keine Angst vor Konflikten. Die gehören dazu. Konflikte sind die Beschneidung. Da fängt an, der Meister da, das muss weg. Dann muss man hier abschneiden. Hier. Und dann zitterst du. Sobald du den Meister siehst mit der Schere kommen, dann fängst du an, nee, bitte Heiland, das nicht, lass nächste Woche. Nein, das muss auch noch weg und das muss auch noch weg und das muss auch noch weg. Am Schluss denkst du, lieber Gott, was bleibt noch von mir übrig? Ich habe schon oft so von meinem Leben gedacht. Wir reden also das ganze Wochenende von diesen Lehren, die Gott uns lehrt. Die Seele reift nur durch Bewältigung der Aufgaben, die uns gestellt werden. Plötzlich bist du mit etwas konfrontiert, das du gar nicht gedacht hast. Das kommt wie aus einem heiteren Himmel. Und durch Weglaufen löst niemand seine Konflikte und seine Probleme. Egal, wo du hinrennst, egal, was du machst. Deinen Beruf hinzuschmeißen, umzuziehen. Manche Leute denken, wenn ich umziehen würde, da hätte ich mehr Ruhe. Nein, da hätte es noch mehr Ärger. Da hätte es noch mehr Ärger und mehr Stress. Oder alles hinzuschmeißen. Oder durch Kapitulation reift niemand. Weißt du, dann hast du so einen Rückgratbruch und du hast so einen Genickbruch, wenn du kapitulierst. Wir lernen etwas, wenn wir durchstehen, durchhalten. Und deshalb ist der Hiob. Weißt du, wir reden gerne von Leiden Hiobs. Vergiss das. Die Bibel schließt den Hiob ganz wunderbar ab, Jakobus 5, Vers 11. Und die Geduld, wir haben gehört von der Geduld Hiobs. Weißt du, Hiob war geduldig, hat durchgehalten, hat durchgemacht, der hat durchgestanden. Weißt du, das ist Gnade Gottes, wenn du geduldig die Sache durchstehen kannst, bis ans Ende. Wer sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des ewigen Lebens geben, hat der Herr gesagt. So, die Seele reift. Nicht durch Rückzieher. Oder, ja, wir brauchen ein Sabbatjahr, eine Auszeit, das ist alles mir zu viel. Ich kenne diese dummen Sprüche, ich halte nichts davon. Ich muss jetzt Auszeit, ich muss in Urlaub gehen. Sabbatjahr, manche kommen aus dem Sabbatjahr nicht mehr raus. Weißt du, wenn du Ruhe brauchst, der liebe Gott nimmt dich zur Ruhe. Dann legt er dich schön ins Bett. Und dann deckt er dich zu. Dann schließe ein paar Schläuche an, dass du nicht weglaufen kannst. Wenn du Ruhe brauchst, Auszeit. Was hat Gott getan mit Moses? Er hat Auszeit gehabt, 40 Jahre. Oder Paulus, wo ist Paulus gereift? In der Wüste Arabiens. Ich hab's vom Herrn empfangen. Nicht in einem gesegneten Gottesdienst, vor lauter Halleluja-Leute. Wolke Nummer 7. In der Wüste Arabiens. Weißt du, wo die Wüste Arabiens ist? Das ist so Grabenbruch. Es geht von Syrien bis nach Afrika. Das ist die Wüste Arabiens. Ich habe dort gelernt, sagt Paulus. Man reift, wenn man anfängt, auf Gott zu hören. Aber Gott hört man nur in der Stille, in der Wüste. Wenn du in der Wüste bist, da hörst du sogar deinen Pulsschlag plötzlich. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Wüste warst. Da denkst du, das gibt's ja nicht. Da hörst du keinen Vogel pfeifen. Da hörst du gar nichts. Nur dein Puls. Oh, denkst du, mit mir stimmt was nicht. Ich werde bald sterben. Also mir ging es als erstes, als ich dort unten in Judäa war und in der Wüste dort am Toten Meer. Da vergeht dir das alles. In der Wüste Arabiens hat er gelernt. Weißt du, ist so wichtig. Man reift in der Gegenwart Gottes. Und Reifen ist ein Prozess. Und heute Morgen möchte ich dir einfach mit der Hilfe Gottes zeigen, wie benehme ich mich, wie gehe ich in der Gegenwart Gottes. Wachstum ist eine Sache. Aber das Wachstum schließt bei den Pflanzen irgendwo mal ab. Jetzt ist Herbst. Und das wird das Blühen abgeschlossen, dann wird das Wachsen abgeschlossen. Jetzt kommt das Reifen. Was ist Reifen? Wie geht das Reifen so vor sich? Denk doch drüber mal nach. Denk aus dem praktischen Leben, aus dem Alltag. Man reift, wenn man eingelagert wird. Man reift, wenn man eingelagert wird. Wenn man in Ruhe gelassen wird. Da reift man. In der Gegenwart Gottes, da will man in Ruhe gelassen. Leute, hört doch auf mit euren Gequatsche. Hört doch auf mit euren Sorgen. Hört doch auf mit euren Problemen. Geht doch selber zum Herrn. Fragt doch selber den Herrn. Man will nichts mehr bewegen, man will nur Gott begegnen. Man heilt, wenn man still ist. Weißt du, was macht so ein Tier, wenn es krank ist? Verkriecht sich in der Ecke irgendwo, wo keiner sieht, unter das Bett oder im Schuppen. Und dann wartet es, bis es gesund wird. Du heilst in der Stille. Du reifst in der Stille. Reifen ist mehr, als du jetzt wachsen, explodieren. Weißt du? Reifen in der Liebe, Reifen im Glauben, Reifen in der Geduld, Reifen in der Gnade. Man ist ausgewachsen. Eigentlich jeder von uns ist schon ausgewachsen. Jetzt muss er nur noch reifen als Christ. Und eigentlich nach 3 Jahren Christentum bist du genug ausgewachsen und jetzt kommt die Zeit der Reife für dich. Wenn du dich dreimal eins bekehrst, Petrus, dann stärke die anderen. Petrus war anscheinend nicht bekehrt, obwohl er 3 Jahre mit dem Heiland rumtippelt. Weißt du, wir können in der Gemeinde sein, Zeichen und Wunder tun, Teufel austreiben, Kranke heilen, Brot verteilen und man ist nicht bekehrt, wenn du dich mal eins bekehrst. Aber da im Leiden, als er dann verleugnet 3-mal den Herrn Jesus, dann fängt er an zu reifen, hat bitterlich geweint plötzlich. Der Mann, der Petrus, der große Apostel, plätt, weinte bitterlich. Musst du vorstellen, was das heißt? Er weinte nicht nur, er weinte bitterlich. Da kommt die ganze Bitterkeit raus, der ganze Groll kommt raus. Der weinte bitterlich. Hast du schon einen Menschen bitterlich geweint? Gesehen, wie er weint? Reifen ist etwas Innerliches, ein innerlicher Prozess. Meine Oma, ich muss immer an meine Vergangenheit, meine Kindheit denken. Meine Oma, wenn die Tomaten gepflückt hat, bei uns kam der Winter etwas früher als hier zu euch und so weiter. Dann hat sie die Tomaten gepflückt und auf die Fensterbank gelegt. Und einfach diese grünen Tomaten, vielleicht kennt ihr hier auch noch, dass bei euch auch noch früher der Winter etwas schneller gekommen ist. Und dann sagt sie, ja, die brauchen jetzt Sonne, die werden jetzt in der Sonne reifen. Und die sind tatsächlich rot geworden, ich war verblüfft. Musst lang genug warten. Und die lagen da. Ich habe das gar nicht geglaubt. Die Tomaten, die müssen nicht nur an der Staude hängen, in der Gemeinde sein, unter dem Pastor und Ältesten, Brüder und Schwestern, nein. Du musstest auf der Fensterbank unter der Sonne Gottes reifen. Das ist ein neuer Abschnitt. Die Tomate braucht jetzt die Staude nicht mehr. Die braucht jetzt was vom Himmel kommt. Die Sonnenstrahlen. Sonnenstrahlen. Der Liebe, der Güte Gottes. Und weißt, wenn du reifst, da bist du still. Puh, tut sich nichts. Passiert nichts. Fällt kein Schuss. Gar nichts. Und du sagst, ja, aber mir passiert's nicht. Ich möchte, dass du verstehst, wir kommen als Christen in eine Phase, zuerst am Anfang der Bekehrung, wenn wir Buße und Heiligung kurz durchgemacht haben, weißt du, da das losgelassen, das losgelassen, das losgelassen, dann kommt irgendwie anscheinend Stillstand in unserem Leben, aber das ist kein Stillstand. Da fällt so viel ab. Das sind Umbrüche, Veränderungen. Da du wächst zwar nicht mehr, aber du lernst jetzt schweigen, zuhören. Du lernst jetzt, auf Gott zu achten. Und Jakobus spricht von der Geduld Hiobs plötzlich. Du sagst, das ist egal, du kratzt da deine Wunden. Er kratzt seine Wunden. Und du gibst Gott recht. Du hältst dich zurück. Du lässt jetzt, mach du, Herr, mach du das jetzt. Herr, ich habe getan, was ich tun konnte, jetzt bist du an der Reihe. Das ist Reifen. Jetzt kommt Gott, das kommen die Sonnenstrahlen vom Himmel. Die müssen jetzt daran arbeiten und mich weiterbringen. Wenn man reift, hört man Gott anders, erlebt man Gott anders, versteht man Gott anders, wenn man reift. Da klingt die Stimme Gottes auch total anders. Meine Schafe hören meine Stimme. Du verstehst plötzlich den Herrn total anders, wenn du reifst. Wird innerlich, du reagierst auf Gott ganz anders. Plötzlich ist dir jede Kleinigkeit so wichtig, jede Bewegung. Wenn man reift, da kommt man zu ganz anderen Ergebnissen plötzlich. Da ist Wissen plötzlich Weisheit. Da ist Erkenntnis plötzlich Offenbarung. Da ist Glaube plötzlich Gewissheit. Da ist Theorie plötzlich Praxis. Dann sagst du, komm, jetzt muss ich laufen. Ich habe gestern das Bild erzählt von einem Schäfer. Weißt du, solange das Lämmchen klein ist, wird getragen. Ach, mein süßes Lämmchen. Und dann wird gestreichelt, am Schwanz ein bisschen gezogen, an die Füßen festgehalten. Und es wird überall hingetragen, wo der Hirte ist, da ist auch das Lämmchen. Aber dann hat es eine gewisse Phase erreicht, jetzt kann es langsam stehen. Und dann sagt der Herr, so, jetzt stehst du auf deine Beine, jetzt muss man mit der Herde mitlaufen. Aber Herr, ich will wieder zurück, ich will wieder getragen werden. Nein, jetzt musst du selber Futter suchen und kriegst dann nicht da so einen Löwenzahn in den Mund geschoben. Weißt du, Reifen ist jetzt auf eigene Füße zu stehen. Und Gott will, dass wir eines Tages auf eigene Füße stehen. Und dass wir nicht immer gleich ans Telefon gehen, Schwester, ich habe Probleme, Bruder, ich habe Probleme. Nein, du sagst, ich kenne den Heiland, ich kann selber beten, ich brauche keine Fürbitter. Plötzlich auf eigene Füße stehen, nicht mehr immer so getragen, so wunderbar, dem Heiland am Hals hängen. Weißt du, du musst nicht eine Dekoration Jesu Christi sein. Du musst zu der Herde des Herrn gehören. Jesus sagt, meine Schafe. Du bist kein Halsband Jesu. Wie reift man? Wir haben den Hiob betrachtet. Weißt du, der Hiob, der hat an Gott geglaubt, hat so viel von Gott gewusst. Und Gott selber sagt, es gibt keinen gottesfürchtigen Menschen wie dieser Hiob, weit und breit. Und dann am Ende, als die 39 Kapitel geschrieben worden sind, die sind unnötig eigentlich in der Bibel. Wenn man das richtig gemacht hätte, hätte man sich sparen können. Aber ist egal. Dann sagt der Hiob, als er dann alles vorbei ist, bisher habe ich nur vom Hören und Sagen dich vernommen. Aber nun, Halleluja, hat mein Auge dich gesehen. Bisher habe ich nur Theorie gehabt, nur Kopfglaube. Aber jetzt ist Herzglaube. Nun hat mein Auge dich gesehen. Plötzlich erscheint Gott ihm in einem ganz anderem Licht. Und du siehst, Herbst, wenn du jetzt durch die Landschaft fährst, weißt du, vorher, da ist alles, war so und so, und jetzt ist plötzlich alles bunt und farbig. Du siehst plötzlich die Welt mit ganz anderen Augen. Die Menschen, da weißt du, wer dein wirklicher Freund und dein wirklicher Feind ist. Wenn man plötzlich so vor Gott steht und denkt man plötzlich anders. Weißt du, wenn man plötzlich krank wird, ist plötzlich alles einem anders. Da sieht man die Dinge mit ganz anderen Augen. Das ist, wenn man vor Gott steht. Und man ist ohnmächtig, hilflos, schwach. Lässt sich fallen. Man kann machen mit einem, was man will. Weißt du, man kann über andere sehr gut urteilen und sehr gut richten. Ah ja, die haben keinen Glauben. Die sollen nur das Wort Gottes lesen, proklamieren, jeden Tag fünfmal bekennen. Weißt du, aber dann, wenn es dich selber trifft, dann hört das ganze begottische Zeug auf. Dann bist du kein Pharisäer und Schriftgelehrter mehr. Dann sagt dir das alles nichts mehr. Da verstummt alles Menschliche. Dann plötzlich sagst du, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Plötzlich denkst du, du bist der größte Verbrecher. Schlägst in deine Brust, fängst an, die Sünden zu suchen, was ist mit mir los, findest aber gar keine. Da denkt man plötzlich ganz anders. Und das ist der Moment, wo du anfängst zu reifen. Reifen ist reagieren auf Gottes Handeln. Weißt du, Gott drückt, du kannst platzen als Tomate. Oder du kannst standhalten. Herr, ich werde dir nicht absagen. Ich werde dich nicht lassen. Dennoch bleibe ich stets an dir. Das ist die Geduld Hiobs. Der Hiob hat es durchgehalten, man reift, wenn Gott einem begegnet. Entweder schmeißt man alles hin, läuft man weg, oder ich halte mich fest, wenn ich dich nur habe. Ihr könnt mir alles nehmen, aber dich, Herr, du bist mein Halt, du bist mein Anker. Weißt du, wenn Gott anfängt zu handeln, dann müssen wir Lehrgeld zahlen. Da lernen wir unheimlich viel. Da lernen wir, richtig zu reagieren. Der Geist Gottes belehrt uns, der Heilige Geist tröstet uns. Ich brauche keinen Tröster, wenn es mir gut geht. Aber ich brauche einen Tröster, der, wenn es mir schlecht geht, wenn es mir dreckig geht. Wenn ich die Welt nicht mehr verstehe, da brauche ich einen Tröster, der sagt, beruhige dich, komm runter, sei still. Der mich beschützt und der für mich spricht und so weiter. Erst wenn ich niemanden mehr habe. Deshalb, ihr sollt den Tröster, den Parakletos, den Beistand erhalten. Also solange ich was kann, brauche ich das alles, das ganze fromme Zeug nicht. Aber wenn es mir dreckig geht, verstehen wir uns? Um reifen zu können, Geschwister, und das muss ich euch sagen, braucht man seine Zeit. Das lernst du nicht gleich in den ersten paar Tagen deines christlichen Glaubens. Da kommst du in einen Sturm und da geht es manchmal von Sturm zu Sturm. Von einer Kurve in eine andere, da wird es verschleudert manchmal, kommt es in Schleudern und man reift durch Bewährung. Nicht unbedingt durch Bewahrung, durch Bewährung. Nicht immer heißt es, dass du bewahrt werden musst und sollst. Man reift durch Missverständnisse. Verstehst du? Verstehst du was falsch? Durch Auseinandersetzungen. Man reift durch Konfrontation, durch Kritik, durch Krisen, durch Konflikte. Das sind diese Medikamente, die der liebe Gott einem gibt, um uns zur Reife zu bringen. Und Gott ist an unserer Entwicklung, an unserer Reife interessiert. Er allein, sonst niemand. Die Leute sind nicht an unserer Reife interessiert. Aber Gott, der Vater, ist, dass sein Kind mündig wird, selbstständig wird. Wir reifen, indem wir anfangen loszulassen. Das loslassen und dies und so weiter. Durch Ablegen und Abnehmen. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Wir lernen durch Gewöhnung und Abgewöhnung. Und dann lernst du, deine komischen Gewohnheiten abzulegen. Hast gedacht, das sind gute Gewohnheiten, gute Traditionen. Aber der Herr sagt, das ist nichts. Schmeiß weg. Weißt du, Gott lernt, indem er manche Sachen uns ausschneidet und uns manches wegnimmt, uns von mancher Mühe bewahrt. Weißt du, er nimmt es weg. Er macht die Wurzelbehandlung in unserem Leben. Er ist es. Wir reifen durch Schmerzen, durch Schwierigkeiten, indem er da das Loch plombiert und versiegelt. Es ist wichtig, nicht nur, dass du anfängst zu fragen, wie bin ich in die Schwierigkeit hineingekommen, das ist teuflisch. Zu fragen, wie bin ich jetzt in diese Not, in diese Engpassage oder diesen Engpass hineingeraten? Nein, jetzt kommst du darauf hin und das ist die Geduld Hiobs. Wie und wann komme ich raus aus dem Dilemma? Nicht, wie ich reingekommen bin. Die meisten Christen, die fangen an, also, ich habe gelogen, ich habe gesündigt, ich habe stehe unter dem Fluch wahrscheinlich, meine Ahnen sind schuld. Und alle möglichen, wir suchen dann überall einen Schuldigen. Die Eva, der Adam, die Schlange, weißt du, der Esel. Und wir werden schon irgendjemanden finden. Mein Vater hat gesagt, wenn man einen Hund schlagen will, man wird einen Knüppel finden. Aber jetzt, wie komme ich da raus, da wo ich drin bin? Und ich komme nur raus durch Standfestigkeit, durch Durchhalten, durch Unerschütterlichkeit. Da komme ich raus, ich bleibe. Und so weiter. Wenn du anfängst zu fragen und zu suchen und so weiter, dann verlierst du dich in alle möglichen Fragen. Und dann, Gott ist schuld. Wenn es einen Gott gibt, hätte es nicht zugelassen, hätte verhindern können. Und das will der Teufel erreichen. Weißt du, dass du schließlich auf Gott zu sprechen kommst. Auf den Heiligen Israels. Auf Jesus Christus. Auf den Heiligen Geist. Dann wäre ich gar nicht da gelandet, da, auf dieser Plattform. Und da wird deine Geduld geprüft, deine Standfestigkeit geprüft. Du wirst krank Und wenn du anfängst, da zu suchen, und warum bin ich krank? Habe ich nicht genügend Vitamine gegessen? Habe ich mich falsch ernährt? Bin ich mit falschen Leuten zusammengekommen? Wer hat mich angesteckt? Oder wer hat mich verlässt? Satan begehrt dich, steht in der Bibel, bei diesem Petrus. Satan begehrt euch. Satan ist interessiert, dass du die Hölle durchmachst. Und dass du schließlich auf Gott kommst und sagst, der Herr hat's zugelassen. Nein. Wie komme ich raus? Du kommst raus, indem du dich an den Herrn hältst. Die Geduld Hiobs wird geprüft. Wir sollten unsere Energie auf die Lösung konzentrieren. Wie löse ich das Problem? Wie gehe ich damit um? Weißt du, ich habe euch von diesem Juden aus Warschauer Ghetto erzählt, dieser Tage. Weißt du, und der dann auf eine Insel fährt mit seiner Frau und seinen 5 Kindern. Als er dort landet, dann kommt die Sturmflut und reißt alle 5 Kinder weg. Und dann gehen sie übers Land, ein Blitz erschlägt die Frau. Und er geht weiter und sagt, Gott, das war in der Zeit der Inquisition, und Gott, wegen deinem Namen, nur wegen dir bin ich so weg, damit ich in Ruhe dir dienen kann. Und jetzt bin ich hier, und jetzt hast du mich so geschlagen, meine Kinder erschlagen, meine Frau erschlagen, und jetzt willst du mich auch noch erschlagen. Und dann hebt ihr die Hände auf und sagt, Gott, du kannst mich totschlagen jetzt hier auf diesem einsamen Felsen, aber du kannst mir nicht verbieten, dich zu lieben. Du kannst nicht verbieten, dich zu lieben. Hast du mich lieb? Verstehst du, Jona? Den Herrn verleugnet? Hast du mich lieb? Du kannst nicht verhindern. Du musst radikal werden, auch Gott gegenüber. Und Gott will sehen, ob du es ernst meinst in deinem Glauben oder nur so wischiwaschi Glauben hast. Gott, du kannst mich totschlagen. Ich werde dir nicht absagen. Hab gar keine Lust. Wo soll ich mich hinwenden? Ich habe mich entschieden, dir nachzufolgen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Du könnt machen, was du willst. Deine Leute können dich enterben. Deine Familie kann dich rausschmeißen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Du hast eine Entscheidung getroffen. Und Hiob stand zu seiner Entscheidung. Ich liebe Gott und ich bleibe bei Gott. Ihr könnt mich verstümmeln. Ihr könnt alles mit mir machen, sagt er. Aber ich bleibe dabei. Und er hebt hebt er die Hände auf, dieser Jude, und sagt, Gott, du kannst mit mir jetzt bin ich dran, kannst mit mir machen, was du willst. Und ich lass mir das nicht nehmen, dich zu ehren, dich anzubeten und dich zu lieben. Auch wenn du das nicht willst, auch wenn du verhindern möchtest. Weißt du, und Gott will sehen, liebst du mich dennoch? Vertraust du mir dennoch? Glaubst du dennoch an mich? Bin ich immer noch dein Gott? Und dann kommt dieser Abraham, diese Stunde, diese mit Isaac, das ist so eine ganz schwierige Geschichte. Und dann legt der Isaac war nicht mehr der jüngste Bursche. Weißt du, so ein kleines Kindchen kann man schon opfern. Aber der Isaac war schon ein strammer Mann. Der war heiratsfähig schon. Und dann lässt er sich binden und so weiter. Papa, wo ist das Opfertier? Wisst man nicht. Der liebe Gott wird schon sorgen dafür. Und er weiß gar nichts. Weißt du, der Mensch, der in der Gegenwart Gottes lebt, der weiß zuerst mal gar nichts. Der ist einfach der Isaac lässt sich, der Bengel, da sich einwickeln, schnüren, damit er ja nicht abhaut. Und dann holt er das Messer daraus und sagt so, Vater, ich habe bis jetzt geglaubt, bisher gebetet und so weiter, ich habe dir vertraut, aber wenn es nicht so sein soll, dann soll es nicht sein. Isaac, mach die Augen zu und holt mal tief Luft. Und so weiter. Und dann zieht er das Messer und will den Isaac erstechen. Ich muss vorstellen. Natürlich Glaubensheld. Aber Glaubenshelden mussten durch die Tiefen durch. Wie lebt man in der Gegenwart Gottes? Glaubenshelden haben tiefsten Tiefen durchgemacht. Das ist der Marianengraben noch gar nichts. Das ist die tiefste Stelle dieser Welt. Weißt du, dann muss er durch. Und in dem Moment, wo er Augen zumacht, Herr, vergib mir. Auch wenn ich jetzt ein Mörder werde. Weißt du, du musst unter Umständen, jetzt hör mir zu, pass auf, du kannst mich nachher steinigen, wenn du welche Steine findest. Aber pass auf, in dem Augenblick, du willst Gott dienen und Gott will dich veranlassen, als Kindermörder zu werden. Deinen eigenen Sohn umzubringen. Furchtbar. Aber du musst bereit sein, selbst wenn ich sündige. Selbst wenn ich sündigen muss, ich werde das tun, was du gesagt hast, auch wenn ich nicht verstehe. Und dann kommt die Stimme vom Himmel. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott liebst mehr als alles andere. Auch mehr als seinen Isaac. Gott will herausfinden. Liebst du mich? Petrus, hast du mich lieb? als die ganze Gemeinde? Hast du mich lieber als alle anderen? Hast du mich wirklich lieb? Es geht um die Liebe Gottes. Gott will die Liebe haben. Er hat sein Liebstes dir gegeben und er will auch dein Liebstes von dir. Verstehen wir uns? Und das ist Reife. Wie kommen wir raus? Lass uns drüber nachdenken. Nicht wie bin ich in diese Situation reingekommen, sondern wie komme ich raus? Wie lösche ich das Feuer? Wie haben die drei Jünglinge das Feuer im Ofen gelöscht, das 7-mal heißer war? Die haben Gott gelobt und gepriesen. Die haben gesagt, ach, Feuer ist egal. Gieß noch mehr Öl ins Feuer. Lass Luft noch mehr reinblasen. Wir loben Gott, wir werden unsere Knie nicht beugen. Und wenn Gott uns nicht bewahrt, Nebukadnezar, schönen Gruß vom lieben Gott, wir werden unsere Knie nicht beugen. Du siehst, wie überwinden wir? Und sie haben ihre Knie nicht gebeugt. Und sie haben gesagt, und wenn Gott uns auch nicht bewahrt, wenn wir dabei umkommen, und die Heizer sind schon verbrannt, bevor es die drei Jünglinge im Ofen waren, die haben nur das Feuer angeguckt, die sind schon geschmolzen. Das ist Glaube. Glaube ist dennoch, auch wenn Gott mich nicht bewahrt, auch wenn ich nicht gesund werde, auch wenn ich nicht im Lotto gewinne, auch wenn ich nicht das und das erreiche, auch wenn ich das nicht werde und genau das Gegenteil werde, ich werde meine Knie nicht beugen vor dem Teufel, vor dem Nebukadnezar. Oder was, wie dieser Nebukadnezar auch immer heißt. Jeder hat einen anderen Nebukadnezar. Wie bekomme ich Oberhand und Oberwasser? Wie komme ich wieder in Führung? Wie habe ich wieder Boden unter die Füße? Wie schlage ich das Optimalste aus meinem Leben? Ich werde meine Knie nicht beugen. Ich werde mich nicht in Panik versetzen lassen. Ich werde nicht nach hinten schauen. Und ich danke Gott, dass er mir keine Augen hinten gegeben hat. Ich schaue nur nach vorne. Und mein Blick soll nach vorne gerichtet sein. Und das ist der Wille Gottes. Alles andere ist Käse. Um weiterzukommen, müssen wir was unternehmen, und zwar Glaubensschritte. Ich werde meine Knie nicht beugen, ich bleibe fest bei meiner Entscheidung. Das ist Glaubensschritt. Nichts zu tun bringt uns nicht weiter. Wir brauchen diese Dinge. Das ist immer das Sprungbrett. Die Schwierigkeiten, die Konflikte, das ist ein Sprungbrett für die nächsten größeren Erfahrungen. Wir reifen durch diese Lektionen. Echter Glaube ist etwas Gelebtes. Etwas Praktisches, und es passiert immer mit Hingabe. Glaube ist ein Stück der Hingabe. Also du gibst dich Gott hin und wir werden unsere Knie nicht beugen, sondern ich unterordne mich Gott. Und das ist, was ich die ganze Woche, leider waren einige nicht da, was ich die ganze Woche gesprochen habe. Und wir sollen uns Gott unterordnen, schreibt Jakobus. Wenn wir uns Gott unterordnen, und mehr musst du nicht tun, jetzt mal, ordne dich Gott unter. Und wir werden unsere Knie nicht beugen, Nebukadnezar. Das ist Gott unterordnen. Wir werden nicht kapitulieren. Wir werden nicht klein, nicht einmal eine Haarbreite werden wir nachgeben. Wir gehen nicht zurück. Und wir ordnen uns Gott. Gott hat uns reingeführt und er wird uns auch rausführen. Seine Hand hat uns bis hierher geholfen und wir vertrauen Gott, dass seine Hand mich auch weiterhilft. Wir werden uns nicht beugen. Du musst unbeugsam werden. Dem Leid, den Konflikten, den Krisen gegenüber. Unbeugsam, was es auch immer heißt. Und dann unterordne dich Gott. Und dann erst, wenn du dich Gott untergeordnet hast und nicht mehr gegen Gott rebellierst, wieso, warum und weshalb, deinen Seelenstriptis machst und alles loslegst und alles untersuchst, warum, weshalb, alle Ärzte durchbesucht hast und so weiter, warum habe ich das bekommen? Nein, lass es alles stehen. Du hast es bekommen, das hast du jetzt. Aber mach aus der Situation das Optimalste. Und dann hast du dich Gott untergeordnet und sagst, Herr, danke, verstehe nicht warum, aber was soll's, brauche ich aber nicht verstehen. Hernach werde ich alles erfahren. Hernach, hinterher, mindestens später, vielleicht in 1000 Jahren, werde ich nichts mehr fragen und keine Diskussion mehr anzetteln diesbezüglich. Hernach. Und weißt du, was dann ist? Ordne dich Gott unter und dann widerstehe dem Teufel. Erst wenn du dich Gott untergeordnet hast, nach Jakobus, widerstehe dem Teufel. Nichts zu tun, das ist das Verkehrte. Du musst was tun in der Situation, wo du bist mit deinen Konflikten. Du musst aufs Sprungbrett gehen. Aufs Sprungbrett jetzt, verstehst du? Und jetzt Augen zumachen, ein paar Saltos schlagen und dann in die Tiefe stürzen. Und du kommst an. Echter Glaube ist furchtlos, weiterzugehen. Auch wenn der Weg aufhört, wenn du so ein Sprungbrett nimmst, da hört der Weg plötzlich auf und das Abgrund und Wasser, Tiefe. Muss im Glauben. Echter Glaube ist, nicht an die Hindernisse zu denken. Und nicht, was passiert, wenn es nichts passiert? Aber du hast wenigstens versucht. Ist einfach Gott zu vertrauen. Nicht auf die Mauer zu schauen. Und nicht auf das Meer zu schauen. Und nicht zu plärren. Weißt du, Gott sagt, seid still. Seid still. Nicht auf die Wüste blicken. Ja, wer kommt da überhaupt durch? Da ist noch keiner zurückgekommen. Oder auf die Riesen. Das können wir nicht. Weißt du, das ist nicht Glaube. Glaube ist, auf die Riesen zugehen und mundweit aufmachen und sie wie Brot fressen. Weißt du, wir müssen Platz machen für das Neue, was Gott in unserem Leben schaffen will. Und jetzt ist die Zeit der Veränderung. Weißt du, Gott will, dass wir ausreifen. Gott will, dass wir wieder was Neues pflanzen, dass wir das Alte abhaken, nicht an dem Alten rumhängen. Du sollst dich nicht aufhalten unter Bäumen, die keine Frucht bringen. Die sollst du absägen und neue Bäume, junge Bäume pflanzen und was Neues anfangen im Glauben. Eigentlich, wenn du in so einer Krise bist, musst dein Leben wieder anfangen, neu zu definieren. Dein Geschäft neu zu definieren, dein Glauben neu zu definieren. Bisher habe ich so und so und so geglaubt, aber das war nichts. Jetzt vertraue ich anders Gott. Ich will wieder zu meinem kindlichen Glauben zurückkommen. Kindlicher Glaube, was das immer ist. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht wieder jung im Glauben werdet, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Wir sind manchmal zu alt geworden. Ja, das früher war das so und so. Aber was ist jetzt? Das ist die Frage. Was ist jetzt mit dem lieben Gott? Erneue dein Leben mit Gott, unterordne dich ihm. Erneue deinen Glauben, den Bund mit Gott. Erneue deine Opfer und sagst, Herr, oh, ich mache wieder so wie früher. Denke an die erste Liebe. Wie war die erste Liebe, als du zum Heiland kamst? Oh, das war doch fantastisch. Die erste Liebe, du warst so verliebt in Gott. Kenne dich in der Gegenwart Gottes aus. Wisse, wie das alles so funktioniert. Komm raus aus dieser ganzen verfahrenen Situation, in der du jetzt drin steckst. Mach einen Punkt, Schluss. Da, wo du dich verrannt hast, da, wo du keine Fortschritte mehr machst, wo du anfängst zu zweifeln, warum, wieso, weshalb. Mach Schluss, frag nicht. Und sag, Herr, jetzt reife ich. Und unterstütze deine reife Prüfung. Ja, unterstütze es. Wir reifen, wenn andere uns herausfordern und wenn andere uns angreifen und andere sich an uns ranmachen. Wir reifen dabei, glaub mir das. Hiobs Schicksal wurde verändert, als er anfing, für seine Freunde zu beten. Und ich will dir heute Morgen etwas sagen, wie reif ich. Bet nicht mehr für dich. Für dich betet der Heiland, der Heilige Geist. Fang an, für andere zu beten. Fang an, andere Menschen zu segnen. Fang an die zu denken, denen schlechter und dreckiger geht's als dir selber. Und du wirst merken, was für Wunder du plötzlich erlebst. Das ist Reife. Fang an, für andere zu beten. Weißt du, dann vergisst du dich selbst, dann hast du gar keine Zeit mehr für dich. Dann, wenn du für andere anfängst zu beten, fang an, für andere, die Konflikte haben, die Schwierigkeiten haben, die gemobbt werden, die Krebs haben, die Tumore haben, die belogen worden sind und so weiter. Du kennst auch seine Nachbarschaft, Familienkreise und so weiter. Kennst du diese ganzen Schwierigkeiten. Fang an, für die zu beten. Oder wenn du niemanden findest, geh auf die Straße und schau die Leute mal an. Der eine humpelt, der andere macht so und der andere steht so. Fang an, für die Leute auf der Straße zu beten. Das wäre Straßenmission. Weißt du, wir können die Leute anpredigen. Kennst du Jesus? Du kennst Jesus. Bring den Jesus zu ihnen. Weißt du, wir müssen die Leute nicht anpredigen. Aber wenn du die Liebe Gottes ausstrahlst, platzen, da steht nichts in der Bibel. Von der Liebe, wegen, aus der Liebe platzen. Nein, die Leute anstrahlen, einfach angucken, anlächeln, ein gutes Wort. Und dann, Vater, du siehst, wo ist bei Jesus, wo sind bei Jesus die Wunder passiert? Da tragen sie doch die Bahre, da liegt ein Jüngling oder da liegt ein Töchterchen oder sonst was. Und er bricht den Leichenzug. Und er bricht die Leichenzüge, die irgendwo durch die Lande gehen. Im Namen des Herrn und sag ein gutes Wort. Der Herr segne dich. Und dann segnest du. Weißt du, dieser Dienst im Geheimen. Reife passiert im Verborgenen. Reife passiert, wo niemand was sieht. wo man keine statistischen Zahlen hergeben kann und wo du dann nicht irgendwo ausweist, was, also der hat so und so viel, wieder ein Zettel und wieder ein Zettel. Nein, da brauchst du diese ganzen Auszeichnungen nicht. Der Himmel zeichnet dich aus. Und wenn der Himmel dich einmal auszeichnet, da gibt's ein Feedback. Wir reifen, wenn wir zum Beispiel anderen was vorlesen. Nur als Beispiel, liest jemand was vor. Du hast kein Wissen, weißt gar nichts, singt jemand was vor. Oder erzähl jemand was Gutes, was Nettes. Leb ihm was vor. Die meisten Leute wollen was sehen. Bisher habe ich nur vom Hören und Sagen dich vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wir reifen, wenn wir Verantwortung für irgendetwas übernehmen. Wir reifen, wenn wir anfangen, das Wort Gottes auszustreuen. Da bauen wir so ein Flugzeug und so wie dieser Tim, der Zettelschneider, da baut er so dann Segler und dann macht er das und dann, weiß ich nicht, ob es was geworden ist, und dann schmeißt er so raus und dann kommt so Zettelchen runter und dann steht ein Bibelwort drauf und das tröstet jemand. Lass doch, geh doch durch den Wald und schreib auf der, häng so Zettelchen im Wald, du bist vielleicht zu feige zu plakatieren, aber geh durch den Wald und schreib doch zu Hause dir ein paar Bibelsprüche, einfach handgeschrieben, nicht gedruckt. Leute wollen handgeschrieben haben. Und es klebt so ein Zettelchen da an einem Baum irgendwo und sagen, das hat mir geholfen, Gott war so gut, Gott war so stark oder so weiter und versuch's mal mit Jesus. Weißt du, du weißt das nicht, was dabei rauskommt, aber Gott weiß, was dabei rauskommt und er wird dir zeigen, was du tun sollst. Wir sollen nicht Leerlauf in unserem Leben haben. Reif ist nicht Leerlauf. Weißt du, wenn du still bist vor dem Herrn, du bist so super aktiv, bist aktiver als je zuvor. Du reifst, in dir passiert etwas. Du wirst vom Geist Gottes geleitet. Du wirst von dem Herrn bestätigt. Man reift in der Einsamkeit, in der Stille, im Verborgenen, da reift man. Reife kann man nicht kaufen, kannst nicht zum Supermarkt gehen und sagen, ich möchte ein Kilo Reife haben. Kannst mal reife Trauben kaufen. Aber Reife? Reife ist an eine Person gebunden, ist etwas Persönliches. Psalm 138, Vers 8. Herr, du wirst alles für mich tun. Deine Liebe hört niemals auf. Vollende das an mir, was du angefangen hast. Vollende das an mir, was du einmal angefangen hast. Bleib in der Gegenwart Gottes. Und so, wie benimmt man sich in der Gegenwart Gottes? Einfach bleiben. Bleiben, 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 bis Gott dir dann was Neues zeigt, was Neues gibt. Bleibe standhaft. Bleibe in Jesus am Weinstock. Johannes 15, Vers 4. Bleibe auf Gottes Spur und du weißt, bis hierher hat er dich so und so und so und so geführt und bleib auf diesem Weg, so und so und so. Versuch nicht, einen neuen Weg zu finden. Lass dich von Gott, da wie er dich bisher gesegnet hat, wie er dich bisher getragen hat, wie er bisher dir geholfen hat, mach weiter so. Versuch nicht eine neue Methode. Weißt du, und dann, wenn du einmal anfängst mit den Methoden und veränderst, dann am Schluss wirst du verrückt. Das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Ja, was ist denn das? Gott hat dich von Kind auf, von Jugend an, von der frühesten Urzeit her, hat er dir eine Spur gelegt in deinem Leben. Versuch, die Spur Gottes, diesen roten Faden in deinem Leben zu finden. Bleib auf dem eingeschlagenen Weg, Hebräer 12, Vers 12. Darum richten wir wieder auf die lästigen Hände und die müden Knie und wir tun gewisse Tritte mit unseren Füßen. Und dann heißt es hier weiter, passt auf, dass niemand strauchle und wie ein Lahmer, sondern dass wir gesund werden. Stell dich wieder auf die Füße und tu das, was du getan hast, viel, viel früher, als junges Mädchen, junger Mann, als Teenager. Fang an, das zu tun und sag, ich will mein Leben leben, mit Gottes Hilfe. Ich will mein Leben gestalten und ich will dir die Jahre wieder erstatten, sagt Gott. Aber du musst anfangen. Sonst kriegst du gar nichts. Du musst anfangen, so zu leben, wie du als Kind mal gelebt hast. Einfach zu spielen. Spielerisch leben. Einfach zu spielen. Fang an, spielerisch zu leben. Einfach nicht dogmatisch, ich muss so und ich muss das so machen, jetzt bin ich erwachsen. Nein, werde wieder ein Kind Gottes. Spielerisch zu leben. Tut wieder gewisse Tritte, heißt es hier. Also, mach an dem weiter, was du am Anfang deines Glaubens gemacht hast. Und was hast du am Anfang deines Glaubens gemacht? Schreib es mal auf, denk drüber nach. In der Gegenwart Gottes. Dann kannst du erst richtig anfangen zu arbeiten, wenn du dorthin gekommen bist, innerlich. Also jetzt bin ich vom Baum, von der Staude gepflückt, jetzt liege ich da am Fenster und jetzt muss ich von der Sonne mich bescheinen lassen. oder gären oder was weiß ich, was unsere Situation ist. Jetzt musst du innerlich dich belehren. Und Gott belehrt dich nachts, wenn du schläfst. Dann gibt er dir Träume, gibt dir Gesichter, gibt dir Inspiration. Und du musst nicht fragen, Pastor, was hat der liebe Gott dir gesagt? Der wird mir gar nicht sagen, der sagt mir, was ich brauche. Aber du musst rausfinden jetzt, was sagt der liebe Gott? Ich sag dir nur, dass er mit dir reden möchte. Gott will Sprechstunde mit dir haben oder eine Sitzung. Gott möchte mit dir eine Sitzung haben. Deshalb hat er dir die Konflikte in deinem Leben gebracht. Er möchte dich wieder zu sich bringen, sonst kommst du gar nicht. Wenn dir nichts fehlt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, nur die Kranken. Also, jetzt komm in seine Sitzung, in seine Therapie. Und dann Therapie, was ist Therapie? Therapie ist nicht, dass ich irgendwas schlucke oder etwas oder mich bestrahlen lasse von irgendwelchen Gedanken und Menschen. Therapie kommt aus dem Griechischen und heißt Heilung durch Anbetung. Heilung durch Anbetung, egal was du jetzt anbetest. Zuerst mal, das ist vom Griechischen her. Aber Heilung durch Anbetung. Fang an, Gott anzubeten. Was ist beim Hiob gewesen? Wie ist er aus seinem Leid rausgekommen? Der kam da rein, der war drin, mittendrin. Und dann sagt er, als die Frau sagte, sag doch deinem Gott jetzt ab, endlich, mach Schluss, es hat keinen Wert. Lass Gott los jetzt. Kündige ihm. Sei nicht so fromm jetzt und quäl dich nicht. Dann fängt er an, den Namen des Herrn zu preisen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Nicht dein Name und nicht der Name von irgendjemand. Der Name des Herrn. Und du musst wissen, wie der Name des Herrn ist, wie der Name heißt. Der Name des Herrn sei gepriesen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, ist ein anderes Kapitel. Aber die dritte Stufe, der Name des Herrn sei gepriesen. Halleluja, 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 Halleluja. Ja, was macht denn da? Der will ja gesund werden. Und mit dem Augenblick, wo er anfing, den Herrn zu preisen, wurde er gesünder und gesünder und gesünder. Das ist Therapie. Das ist Therapie, Leute. Wenn du kannst Chemotherapie machen oder welche Therapie auch immer, aber weißt du, du heilst am besten, wenn du anfängst, Gott anzubeten. Da sitzt du dich unterm Liegestuhl und schaust die Wolken, wie die ziehen und sagst, oh großer Gott, so wie die Wolken gehen, so wie die Wolken ihre Bahn ziehen, so ziehst du in meinem Leben vorüber und nach jedem Wolkenbruch gibt Sonnenschein. Und nach jeder Katastrophe gibt Herrlichkeit. Weißt du, wenn Gericht da ist, wenn Gericht vorbei ist, kommt Gnadenzeit wieder, kommt wieder die Zeit der Heimsuchung der Liebe Gottes. Wie verhält man sich in der Gegenwart Gottes? Richtet wieder auf die lästigen Hände und die müden Knie. Weißt du, seid nicht so bewegungslos. Also die Hände und Knie, alles was in mir ist, lobe den Herrn. Du, alles, was in dir ist, weißt du, das genügt nicht. Ja, in meinem Geist, ich lobe den Herrn. Nein, die Hände und die Knie, die müssen Gott loben. Nicht nur die Zunge und nicht meine Stimmbänder. Meine Knie und meine Hände müssen den Herrn preisen. Wisst ihr, wenn man sich benimmt in der Gegenwart Gottes, dass du vor Gott niederfällst. Vielleicht musst du vielleicht auch eine Zeit Anbetung machen, da liegst du auf dem Boden und sagst, lieber Gott, schlag mich tot, wenn du willst. Ich preise dich, du bleibst Gott und du kannst mir nicht verbieten, dich zu loben und zu preisen. Wie in dieser Geschichte vom Warschauer Ghetto. Nur in der Gegenwart Gottes fängst du auf zu atmen. Das Leben lehrt uns Geduld, zu warten auf die Stunde Gottes. Und ich habe gelernt, und einfach das, was ich hier gelernt habe, das möchte ich dir ein Stückchen weitergeben. Weißt du, auch wenn du nicht findest und nicht durchblickst, auch wenn du nicht weiter kannst, weißt du, wenn du anfängst vor dem Herrn zu stehen, plötzlich kriegst du eine Idee, plötzlich kriegst du einen Impuls, plötzlich fällt ein Schuss, plötzlich bewegt sich was, plötzlich tut sich was, plötzlich kriegst du eine Inspiration und sagst, auf, ich muss jetzt. Und plötzlich kommen Dinge in deinem Leben, Geduld musst du haben. Und wenn du lang genug gewartet hast, als die Zeit erfüllt ward, Galater 4, Vers 4, sandte Gott seinen Sohn. Die Zeit muss reif werden in unserem Leben für Heilung, für Befreiung, für die Segnung, für die Herrlichkeit. Ist die Zeit reif? Weißt du, wir müssen oft auch nach allen Seiten sein. In der Gegenwart Gottes musst du auf alles gefasst sein. Wenn du mit Gott gehst, musst du auf alles, Bruder, Schwester, gefasst sein. Kann sein, dass der Herr von dir Handstand verlangt. Ich sage dir jetzt das Unmögliche vielleicht für den einen oder anderen. Oder dass der Herr dies und jenes verlangt. Gott handelt immer, wenn die Zeit erfüllt ist, zu seiner Zeit, dieses Kairos, die richtige Zeit im richtigen Augenblick. Satan will das beschleunigen. Das ist der Trick von Satan. Immer schneller, ein bisschen nachhelfen dem lieben Gott. Du musst dem lieben Gott überhaupt nicht nachhelfen. Der ist stark genug. Lass einen Löwen aus dem Zoo hier raus. Du musst ihn nicht verteidigen. Der kommt selber durch. Der muss ihn nur einfangen. Kannst du warten? Warten auf Gottes Zeit, auf Gottes Stunde? Du wirst getestet. Ob du immer noch das erwartest, ob du immer noch das glaubst, ob du immer noch dafür bist. Und Gott schaut zu. Hebräer 2, Vers 2. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, dass wir am Ziel nicht vorbeitreiben. Er teste dich, ob du am Ziel vorbeitreibst oder sagst, ich steuere erst recht, jetzt mache ich Kurskorrekturen. Und diese Leiden, diese Probleme sind dazu Kurskorrektur. Ich steuere jetzt auf das Ziel zu. Navigieren heißt es, dass man sein Leben aus den Händen Gottes nimmt und von oben sich leiten lässt, vom Satelliten. So wie der Navigator bei dir im Auto. Dass du dich von oben leiten lässt. Und bitte jetzt biegen Sie rechts. Nur nach 200 Meter, bitte halten Sie sich links. Navigieren. Egal, du musst von Gott die Impulse bekommen. Nicht meine Karte suchen. Jetzt, ich brauche ein Bibelwort. Pastor, hast du nicht eine Weissagung für mich? Nein, du musst auf die Stimme Gottes selber hören. Du sitzt im Auto, du steuerst das Auto und Gott will, dass du das Ziel erreichst. An Gott zu glauben, bewahrt uns nicht, dass wir Verfolgung durchmachen, Leid durchmachen, Krankheit durchmachen. Nein, wir sind Realisten, vollkommen. Und bei mir passiert das so oft, ich streite mich mit der Frau da oben im Satelliten und sage, nein, ich fahre und so weiter, jetzt links abbiegen. Und wenn ich mich verfahre, dann sagt sie, bitte, wenden manchmal. Vielleicht muss ich mal irgendwo mal wenden. Petrus, und das haben wir diese Tage auch betrachtet, musste manchmal zurückrudern. Manchmal was zurücknehmen. Und so müssen auch wir in unserem Leben manchmal was zurücknehmen. Wir sind zu weit gefahren. Umbiegen. Abbiegen. Was sagt, als der Hiob alles nichts genützt hat, alle Gebete nicht genützt haben, und die Ratschläge der Freunde nichts gebracht haben? Was sagt der Hiob? Und so weiter. Der schweigt, der hört sich das alles an, schaut alles zu, und dann kommt noch seine liebe Frau, und die sagt, du, Hiob, sag doch deinem Gott ab. Sag doch deinem Gott ab. Und dann passiert, Hiob Kapitel 2, Vers 10, dann sagt der Hiob etwas, und das ist die Philosophie, die ich habe, und ich möchte dir das mit verschaukeln, oder verkaufen oder dir einfach dazu bringen, dass du dich daran festhältst. Was sagt der Hiob? Das ist die Lebensphilosophie eines Mannes, lang vor dem Gesetz, lang vor Israel, lang vor der Bibel, lang vor Jesus, lang vor dem Heiligen Geist. Das ist, was der Mann hier gelernt hat, dieser Hiob. Haben wir Gutes von Gott empfangen, sollten wir das weniger Gute nicht ebenso aus seiner Hand nehmen? Haben wir Gutes empfangen von Gott? Gesundheit und Reichtum und Wohlstand und so weiter. Sollen wir auch das weniger Gute nehmen? Weil das andere, das Negative, ist weniger gut. Es ist auch gut, aber weniger gut. Und sollen wir das wenige Gute nicht ebenso aus deiner Hand nehmen? Haben wir Gutes mit Danksagung empfangen? Soll ich das andere nicht mit Danksagung empfangen? Wer weiß, warum das gut ist? In der Gegenwart Gottes. Weißt du, da muss man lernen, alles anzunehmen. Also nach allen Seiten offen. Nur in der Gegenwart Gottes bekommst du die richtige Sicht. Gedeihst du, entwickelst dich, bist richtig geschützt. Nur hier bist du sicher und stark. Nur hier hast du Erfolg. In der Gegenwart Gottes. Wenn man zu Gott kommen möchte, wenn man Gott erleben möchte, gebe dir noch einen zweiten, weiteren Tipp. Wie benimmt man sich in der Gegenwart Gottes? Gott, und im Wort Gottes heißt es, dem Demütigen schenkt er Gnade. Dem Hochmütigen widersteht er. Bleib auf dem Teppich. Bleib Mensch. Bleib ein Geschöpf. Bleib ein Sünder. Sag, ich bin verloren. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Bleib schwach. Bleib ruhig schwach. Paulus, zu ihm sagt der Herr, lass dir an deiner Schwachheit genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn du zu Gott kommen willst, bleib demütig. Nicht ich, Apostel Petrus. Weißt du, wir möchten alle Päpste sein. Da kommt er bald. Kannst angucken, wie ein Papst aussieht. Weißt du, so alles organisiert, alles geplant, dann sitzt du auf deine Sänfte und wirst getragen. Die Gegenwart Gottes ist ein Rastplatz für deine Seele. Weißt du, da ruhst dich aus, ruhst in Gott, weiß nicht, wie es weitergeht, bist demütig. Früher, und das ist ja wie im Orient, das war, wir haben ja keine deutsche Bibel, unsere Bibel ist im Orient entstanden, wenn ein Mensch zum König kam, bei den Persern besonders, die fielen zu Boden, und erst wenn der König sagte, steh auf, standen sie auf. Du musst lernen, in der Gegenwart Gottes zu liegen, nicht nur zu stehen. Der Herr muss dir sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Muss von ihm kommen, nicht von dir selber. Und da schleppen manche sich fast zu Tode mit ihren Betten und mit ihren Problemen, mit dem Kümmerchen und so weiter. Weil der Herr hat ihnen nicht gesagt, nimm das Bett und geh nach Hause. Du musst warten, bis der König dir sagt, steh auf. Viele stehen viel zu früh auf und dann kriegen sie noch einen Prügel obendrauf. Ja, die wundern sich, warum geht's mir so schlecht? Ich bin doch ein Kind Gottes, hab den Herrn lieb. Wie geht man in der Gegenwart Gottes um? Ich hätte noch einiges zu sagen, noch eine ganze Menge, aber ich will langsam zum Schluss kommen. Du musst dem Herrn ein Altar bauen. Du musst dem Herrn ein Altar bauen. Altar ist der Ort, wo du den Herrn treffen kannst. Das ist Altar. Am Altar demonstrierst du deine Ohnmacht. Da demonstrierst du, Herr, ich gebe dir, ich stelle mich dir zur Verfügung, ich bin gar nichts. Weißt du, Altar ist der Ladentisch, wo dir was rübergeschoben wird und dir weitergegeben wird, wo der Schaden behoben wird, das ist der Altar. Am Altar werden unsere Sorgen abgeladen, unsere Nöte abgeladen. Leg das alles dort auf dem Altar und deine ganzen Bedenken. Gottes Gegenwart ist ein Geheimnis. Und das erlebt man am Altar. Das ist auch wieder im Gebet eigentlich. Dort am Altar erhalten wir all das, was wir uns wünschen, nachdem das Opfer gebracht worden ist. Weißt du, erst Gott segnet uns erst, wenn das Opfer auf dem Altar gelegen ist. Das, was er wollte, was der Teufel so uns treibt und macht und so weiter, das kannst du nicht, das auf dem Altar legen, was du nicht kannst. Und das, was du kannst, auch auf dem Altar legen. Alles, Gute wie Schlechte. Und Gott begegnet in einem. Also den Altar. In Josua Kapitel 5, Vers 13 bis 15, da musst du noch etwas machen, wenn du Gott begegnen willst. Weißt du, wir wollen Gott begegnen. Wie benehme ich mich in der Gegenwart Gottes? Wenn Gott hierher kommt und wenn du von Gott was haben willst, zieh deine Schuhe aus. Das war bei Moses so, das war beim Josua so, Josua Kapitel 5, Vers 13 und so weiter. Ja, da kommt man so, so steht man vor Gott. Nein, Gott begegnet einem, wenn man barfuß ist, wenn man nackt ist, wenn man bloß ist. Und da steht doch, in der Nähe von Jericho sah Josua plötzlich einen Mann vor sich stehen, mit gezücktem Schwert in der Hand. Josua ging auf ihn zu und fragte ihn, Freund oder Feind? Und der Herr sagt, oder die Stimme sagt, keines von beiden, antwortete der Fremde. Ich bin der Befehlshaber über das Heer des Herrn und jetzt bin ich hier. Josua warf sich aus Ehrfurcht vor ihm nieder und ich bin dein Diener. Was befiehlst du mir, Herr? Und er sagte zu Josua, ziehe deine Schuhe aus, denn du stehst auf dem heiligen Boden. Und Josua tat es, was ihm befohlen ward. Wann hast du zum letzten Mal deine Schuhe vor Gott ausgezogen? Wann warst du barfuß vor dem Herrn? Gott segnet nur Barfüßer. Gott ruft Moses, Moses, Moses. Und er denkt jetzt, ich kann zu Gott kommen. Auch in der Wüste, auch wenn man ganz allein ist. Zieh deine Schuhe aus. Gott offenbart sich den Gottsuchern. Wie gehe ich in seiner Gegenwart um? Weißt du, da kann ich nicht kommen stolz. Weißt du, wenn du barfuß bist, bist du ein Jammerlappen. Bist du kein Mensch. Zieh deine Schuhe aus. Eine Geste der Ehrfurcht und des Ritus, das war im Orient so und so weiter. Weißt du, man hat sein Gewohnheitsrecht, man hat alle Rechte abgegeben, das war bei den Juden nach dem Gesetz, wenn man seine Schuhe ausgezogen hat, hat man seine ganzen Rechte abgegeben, man hat sein Vorkaufsrecht auf Grundstück, das ist also etwas mit Grundstück hat zu tun, und Rückkauf, man gibt das alles ab, ich habe keine Vorrechte mehr, bin gar nichts. Das ist ein Zeichen, du stehst barfuß, ziehst die Schuhe aus in der Verhandlung, wenn du mit Gott redest. Was ist in unserer Geschichte hier das Besondere? Weißt du, wir wollen immer Selbstverwirklichung. Schöne Füße haben so gestiefelt, um das Evangelium Jesu Christi zu treiben. Sei barfuß, dann bist du richtig. Sei barfuß. Nicht Emanzipation und Selbstübereignung und so weiter. Nein, Stille vor dem Herrn. Und Moses zieht die Schuhe aus, begegnet an diesem brennenden Busch dem Herrn. Und Gott offenbart sich uns erst, wenn wir reif sind. Weißt du, wenn wir die Schuhe ausziehen und im Orient, in Israel, in der Wüste da, wo Gott den Menschen begegnet, barfuß zu laufen, wer das tut, der ist verrückt. Wer seine Schuhe in der Wüste auszieht, die Wüste ist nicht nur schöner Sandboden, nein, das ist steiniger Boden, das sind zerrissene Steine, geplatzte Steine, die zerschneiden dir die Fußsohle. Du musst schon gewöhnt sein, barfuß zu laufen, zieh die Schuhe aus. Hebräer 12, Vers 11. Wir reifen und durch die Züchtigungen, alle Züchtigungszeit scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude und Halleluja zu bringen, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, schafft man auch nicht auf einmal, geübt sind eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Gott will unsere Reife, zieh deine Schuhe aus. Wir reifen, wenn wir anfangen, Gott zu verstehen, zu sehen, wie Gott ist. Das sind zwei Menschen, die im Tempel beten, der Pharisäer und der Zöllner. Ein sein Gebet ist erhört worden, das andere nicht. Und der eine dachte, Gott muss mein Gebet hören. Ich bin so ein guter, braver Mann, faste, bete, lese die Bibel von morgens, immer schon morgens in aller Herrgottsfrühe fängt er an, die heiligen Schriften zu studieren und so weiter. Und dann ist einer der andere da. Und er sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und er geht gerechtfertigt aus dem Tempel. Weißt du, wenn man Gott begegnet, muss man demütig sein, barfüßig sein. Muss man ein Altar haben. Und so weiter. Du musst die Gegenwart Gottes verstehen. Gott ist ein heiliger Gott, ein verzehrendes Feuer. Und wenn du vor Gott kommst, vergiss alle, den ganzen frommen Theater. Das ganze fromme Theater, vergiss es. Fang an, ganz still zu sein. Weißt du, Gott ist gegenwärtig und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Herr, erbarm dich meiner. Wunder passieren, wenn du anfängst, um Gott um Erbarmen zu bitten. Das ist die Gegenwart. Denk an Esther. Weißt du, schön parfümiert und schön gemacht, halbes Jahr, da diese Prozedur, und die ganze Massagen, was da alles war. Und dann geht sie zum König, wirft sich hin und muss warten, bis der König sagt, das Zepter aufhebt. Und dann sagt, na, Madame, was wünschen Sie? Und dann erst, wenn der König dir sagt, was wünschen Sie sich? Ich habe heute Morgen euch Gelegenheit gegeben, sich was zu wünschen. Ich weiß nicht, was du dich gewünscht hast. Manche sind nur verdeckte Wünsche gewesen. Aber was hast du dich ehrlich? Jetzt, wenn du nach Hause gehst, wünsch dir was und bleib so lang in der Gegenwart Gottes liegen und steh nicht auf, bis das Zepter gehoben wird und bis es heißt, jetzt kannst du aufstehen. Was wünschst du dir? Ja, ich möchte nochmals zum König kommen und nochmals zum König kommen. Weißt du, die Esther, die war schlau. Wenn du von Gott was haben willst, musst schlau sein. Sei klug und ohne falsch. Die sagt, darf ich noch dem König morgen nochmals ein Fest machen? Und übermorgen nochmals ein Fest machen? Und so schleicht sich die Esther da beim König ein. Und der König verliebt sich und heiratet sie am Schluss sogar noch. Du musst dich einschleichen verstehen. Wie schleicht man sich ein in der Gegenwart Gottes? Dem König dienen, dem König Freude bereiten. Das ist, wozu wir berufen sind. Gott ist da, wo er sich wohlfühlt. Wo er willkommen ist. Weißt du, Gottes Gegenwart wird erlebt durch sein Wort. Wenn du betest, ich habe aufgehört, manchmal in meinem Leben zu beten, und mache ich meistens eigentlich grundsätzlich, ich bete nicht gebetet, das und das, der Herr braucht das und das, ich muss das und jenes haben. Entweder bete ich in Sprachen oder ich bete in Bibelworten. Weil sein Wort kommt nicht leer zurück. Wenn du Bibelworte zitierst und versuchst, wenn du ein Gebet sprechen möchtest, nur mit Bibelworten zu bespicken, und dann sag, Herr, in deinem Wort steht geschrieben, das und das und das und das und das. Fang an, mit den Worten Gottes zu sprechen in der Gegenwart Gottes. Nicht in deinen Worten, sondern in seinen Worten. Rede so, wie Gott spricht. Kenn dich in der Gegenwart Gottes aus. Halt dich an seiner Hausordnung. Weißt du, da ist es Disziplin. Du musst wissen, wie man sich benimmt. Weißt du, wenn du hohe Persönlichkeiten besuchst, wenn du Könige versuchst, dann gehst du nicht, wenn du irgendwo hingehst, dann gehst nicht raus und sagst so auf Wiedersehen, gute Nacht. Weißt du, wenn du in einem zu hochgestellten Persönlichkeiten, zu Exzellenzen gehst, dann gehst du rückwärts raus. dann gehst du rückwärts. Du zeigst nicht deinen Hintern. Verstehst du was? Wir beleidigen Gott nicht, wir gehen rückwärts. Vom Haus Gottes geht man rückwärts. Weißt du, man hat Ehrerbietung. Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang, steht in meiner Bibel. Weißt du, du hast Respekt vor Gott. Du gehst rückwärts raus. Gehst nicht einfach so wie aus einem Laden raus. Jetzt habe ich schon, was ich wollte und jetzt bin ich bedient worden. Nein, du gehst rückwärts. Ehrerbietung. Wir sollten viel mehr Ehrerbietung im Haus Gottes haben. Weißt du, Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Wie benimmt man sich in der Gegenwart Gottes? Achtung vor Gott. Herr, du bist Gott und ich bin nur Hansel. Und dann, du findest deine Art und Weise, du darfst schon deine eigene Art beibehalten, aber immer abhängig von Gott bleiben. Manche kommen zum lieben Gott als Generäle und Kommandanten und sagen, Herr, das musst du so und so machen, das möchte ich so und so haben. Gott wird dir schon geben, was du dir wünschst. Die Bibel sagt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Das wird passieren. Aber du musst Respekt vor Gott haben. Dann in der Gegenwart Gottes auch so lange bleiben, bis er sagt, okay, sei gesegnet. Du sollst es haben, das gehört dir. Weißt du, Demut, Gottesfurcht. Und dann immer in Gebet Stellung. Wenn du Gott begegnen willst, musst du immer in Gebetstellung sein. Das ist so wichtig. Beten will gelernt sein. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Was beten ist, dass du einfach so redest, wie Gott gerne haben möchte. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Hör Jesus, wie er betet. Du kannst von ihm was lernen. Vater, ich danke dir. Und dann er sagt, Lazarus, komm raus. Wir müssen danken beten. Nicht murrend und knurrend und jaulend und jammernd. Wir sollen danken beten. Wenn du zum König gehst, da kannst du nicht sagen, also wissen Sie, was Sie alles gemacht haben, ist alles Unsinn. Nein, du musst kommen und sagen, Majestät, Sie sind der Weiseste aller Welt. Oh Gott anbeten. Weißt du, Gott anbeten, weil er Gott ist. Auch wenn du ihn nicht verstehst, den Namen des Herrn richtig gebrauchen, fang an, Jesus anzubeten und sei demütig. Sei dir immer der Gegenwart Gottes bewusst, er ist hier. Er ist hier, wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln. Da muss nicht große Versammlung sein und große Orgelmusik und Rimmedimme. Gott ist da, wo 2 oder 3 sich in seinem Namen versammeln. Weißt du, in der größten Gemeinde kann das größte Chaos sein. Weißt du, ist da Jesus gegenwärtig? Ist die Liebe Gottes da? Ist das Herz da? Weißt du, was nützt es? Wir sind eine perfekte Gemeinde. Lies mal da mal einer der ersten Sendschreiben. Da heißt es, du tust je länger, je mehr. Bist fleißig und. Wunderbare Predigten, wunderbare Musik, wunderbare Kathedrale. Aber ich hab was gegen dich. Und weißt du, was der liebe Gott was gegen die Gemeinde hatte? Du verlässt die erste Liebe. Die erste Liebe. Nicht, ihr liebt euch nicht. Nein, die haben geschmust. Die waren freundlich und nett und gibt Smiling und Zähne gezeigt. Und vergeben. Die haben das getan. Aber die Liebe zu Gott war nicht mehr da. Und das, was bei Gott zählt, ist die Liebe zu ihm. Hast du mich lieb? Wenn er schon den Petrus, den Papst fragt, hast du mich lieb? Was soll dann mit uns sein? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Wirklich? Ist es wirklich so? Oder tust du nur so? Weißt du, wir müssen manchmal Wege gehen, die wir verstehen nicht. Aber gerade im Gebet, wenn du im Gebet richtig vor Gott stehst, mit Danken versuchst. Versuch's mal mit Danken. Wie der Zöllner da. Gott sei mir Sünder gnädig. Weißt du, der Punkt, der kritische Punkt, der ist im Gebet. In deinem Leben. Der kritische Punkt ist das Gebetsleben. Dort entscheidet sich alles. Wie du dann aufstehst oder nicht aufstehst oder überhaupt nicht mehr aufstehst, wie du im Gebet bist. Das Gebet ist der kritische Punkt, wie Gott reagiert. Und er, der Zöllner, ging gerechtfertigt nach Hause. Der Pharisäer nicht. Weißt du,
das Gebet.
Du kannst so schön erzählen und sagen, oh Gott, Halleluja, ich bin in der Gemeinde, Pastor Matt tut es und ich mache das und jenes mache ich das und ich bin jeden Freitag, jeden Samstag, jeden Mittwoch und jeden Sonntag bin ich auch da. Und der Herr reagiert gar nicht darauf. Und du gehst, wie du gekommen bist. Aber wenn da kommt der Zöllner, der Lump, auf Deutsch gesagt, und er sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und da passiert was. Weißt du, Audienz bei Gott zu haben, ist mehr als nur etwas über Gott zu wissen. Etwas empfangen. Da wird was. Und das Gebet ist der kritische Punkt. Beten. Wer zu Gott kommen will, der muss beten können. In Demut. Der muss beten können mit dem Herzen. Und Mittwoch mache ich Zungensprache. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was Zungensprache überhaupt ist. Die meinen nur, das ist Zungensprache. Und so weiter. Nein, das ist nicht Jodeln und das ist gar nichts. Oder babbeln oder sonst etwas erzählen. Was ist die Zungensprache? Die Zungensprache ist viel mehr, nicht in deiner Sprache zu reden, sondern in der Sprache Gottes zu sprechen. Das ist Zungensprache. In der Sprache Gottes zu reden. Wie der Geist gab, auszusprechen. Die meisten Gebete sind nur runtergeleierte Gebete von irgendwo und irgendwann und irgendwem. Aber die Gebete, die der Heilige Geist gibt, auszusprechen, das ist Zungensprache. Herr, lehre uns beten. Von Gott gelehrt, von Jesus gelehrte Gebete. Und Gott will deine Gebete erhören. Wie benimmt man sich, wenn man zum König kommt? Wir haben ein schönes Lied, das werden wir nachher singen. Aber ich will die Worte zuerst mal lesen. Ich brauche dich alle Zeit. Das sind Herzensgebete. Ich brauche dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Dein Name ist mein Hort, dein Blut mein Freund und mir. Ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Herr, segne mich. Das ist ein Schrei des Herzens. Ich brauche dich. Und so weiter. Ich muss dich unbedingt haben. Ich brauche dich alle Zeit, o Jesus, steh mir bei, dass ich bis in den Tod dir bleibe, stets getreu. Ich brauch dich alle Zeit in Freud und wie im Leid. Du bist mein Sonn und Schild, jetzt und in Ewigkeit. Ich brauch dich. Ich brauch dich alle Zeit, führ mich nur, wie du willst. Ich harre auf dein Wort, bis es dir du ganz erfüllst. Ich brauch dich alle Zeit. Weißt du, ich brauch dich. Herr, ich brauch dich. Wir haben das letzte Mal das Lied gesungen, geh nicht vorbei, o Heiland. Und heute mache ich an einer anderen Etappe weiter. Ich brauche dich, Herr. Ich brauche dich unbedingt. Das ist, wie man in der Gegenwart Gottes kommt und vor Gott bleibt. Bevor ich etwas empfange, muss Gott mich empfangen. Bevor ich etwas von Gott empfange, muss Gott mich empfangen. Mich auffangen, mich annehmen, mich ergreifen. Und dann geht's dir wie dem Bruder Paulus. Der sagt nicht, dass ich schon begriffen hätte. Nein, ich habe noch gar nichts begriffen. Aber ich bin ergriffen. Nicht, dass ich begriffen habe, ich weiß noch gar nichts. Und manchmal denke ich, lieber Gott, wann werde ich fertig? Wann bin ich reif? Nicht, dass ich begriffen habe, ich bin ergriffen. Und jedes Mal mehr und mehr und mehr. Gott erwarte dich. Lass uns aufstehen und lass uns probieren, dieses Lied zu singen. Ich brauche dich alle Zeit. Und die es kennen, das ist ein altes Evangeliumslied aus dem Reichsliederbuch. Ich brauche dich alle Zeit. Gott segne mich und stehe mir bei.